Ein herzliches Willkommen zu einer Sendung Eisberg voraus. Und heute wollen wir uns mit dem Ursprung der Bibel beschäftigen. Dafür wieder mit mir im Studio, Christopher Kramm. Herzlich willkommen, danke, dass du da bist. Nun, über den Ursprung der Bibel, wir wollen schauen, wo kommt die Bibel her? Was sagt die Bibel über sich selbst? Mhm. Wie ist sie aufgeteilt? Also solche Dinge, dass wir sagen können, wir behaupten ja, die Bibel ist das Wort Gottes. Und es ist für uns nützlich zu lesen und es führt uns auch zu Gott. Da würde ich über ein paar Dinge mit dir sprechen. Ich würde auch ganz gerne trennen, so ein bisschen Altes Testament, Neues Testament, dass wir uns mal gemeinsam angucken können. Mhm. Und ich würde ganz gerne am Ende noch mit dir ein bisschen sprechen über die verschiedenen Übersetzungen, wie wurden sie übersetzt, was für Unterschiede gibt es. Ja. Und ganz am Ende möchte ich auch fragen, welche Bibel du empfiehlst. Da kannst du vielleicht schon mal drüber nachdenken. Aber lass uns damit anfangen. Welche Quellen haben wir überhaupt? Jeder von uns hat eine Bibel. Mhm. Woher kommt sie eigentlich? Also woher stammt diese Bibel? Woher ist sie entnommen? War die schon immer so? Ist die so vom Himmel gefallen als Buch?
Vielleicht können wir ganz kurz noch beten und dann in das Thema hineinsteigen. Ja. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von ganzem Herzen Dank sagen, dass wir jetzt über dich und dein Wort sprechen können. Herr, du hast versprochen, dass dein Wort nicht leer zurückkehren wird, sondern ausführen wird, wozu du es gesandt hast. Du hast gesagt, dass es ein Licht ist auf unserem Weg. Und dafür möchten wir dir Danke sagen und dich bitten, dass wir dieses Licht heute ein bisschen besser verstehen können. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.
Amen.
Wenn wir über die Bibel sprechen, die Bibel ist ja ein unglaublich interessantes und spannendes Buch. Also ein Buch, das mich immer mehr fasziniert, je mehr ich es lese, studiere. Wenn wir uns die Frage stellen jetzt, woher kommt sie? Müssen wir erstmal feststellen, es gibt zwei grundsätzliche Kategorien der Antworten. Das eine sind die Dinge, die die Bibel selbst über sich sagt. Ja, die Bibel gibt bei manchen Büchern Angaben über den Autor, wann es geschrieben worden ist, geschichtliche Angaben. Nicht immer. Ja? Wir haben manche Bücher, da haben wir keine Angabe, wer es geschrieben hat. Bei mindestens einem Buch, bei Joel, auch keine direkte zeitliche Einordnung. Aber die Bibel macht eine ganze Reihe von Aussagen. Manchmal kommen diese Aussagen auch aus anderen biblischen Büchern. Ja, also zum Beispiel finden wir im Neuen Testament Aussagen darüber, wer im Alten Testament der Autor gewesen ist oder so. Das heißt, wir haben das, was die Bibel selbst bezeugt. Und dann haben wir auf der anderen Seite außerbiblische Fakten oder Befunde, manchmal auch Traditionen. Ja, also es geht schon relativ früh los, dass zu bestimmten Büchern, wo jetzt kein Autor verfasst, kein Verfasser, kein Autor genannt ist, dass dort Traditionen sich entwickeln. Ja, dass man sagt, dieses Buch könnte von Samuel geschrieben sein, zum Beispiel das Buch Ruth. Ja? Oder dieses Buch könnte vielleicht von Jeremia mit verfasst worden sein. Und das sind so Traditionen, die dann schon im jüdischen Volk weitergegeben worden sind. Man hat dann ähnliche Traditionen auch in der christlichen Kirche, schon relativ früh, dann über bestimmte Dinge zum Beispiel, wenn wir noch darüber sprechen, dass dann die Tradition entsteht, dass das Markus-Evangelium auf die Predigten von Petrus zurückgeht oder so. Das sind so Traditionen, die wir haben. Das ist nicht gleichbedeutend mit dem Zeugnis der Schrift selbst. Und dann gibt es Dinge, die heute in der modernen Wissenschaft entdeckt worden sind oder wo man meint, etwas entdeckt zu haben. Ja, also die erste Kategorie wären vielleicht so archäologische Entdeckungen, wo man vielleicht Namen findet, Manuskripte findet. Das andere sind dann Beobachtungen, die man am Text macht, wo manchmal auch Wissenschaftler meinen, verschiedene Autoren ausfindig zu machen, was allerdings letztendlich nur dann ihre eigene Spekulation ist. Also es ist wichtig, dass man sich erstmal bewusst macht, wir haben das, was die Bibel selbst sagt und wir haben das, was daneben sozusagen an Information oder an Beobachtung zusammenkommt. Und das muss man manchmal auch voneinander trennen, weil das nicht immer sozusagen deckungsgleich ist.
Mhm. Also wenn du sagst, wir haben die eine Information ist das, was die Bibel uns selbst sagt, sind wir da nicht irgendwie so ein bisschen beeinflusst, also von der Bibel selbst, wenn wir sie als wenn wir fragen, woher kommt das und als Quelle sozusagen die Bibel selbst nehmen.
Ja.
Was ist eine Auswirkung auf das, wie wir darüber denken?
Ja, ganz genau. Das ist eine sehr wichtige Frage und eine gute Frage. Es ist tatsächlich so, dass wir viel zu wenig außerbiblische Quellen haben, um einen lückenlosen Beweis antreten zu können, dass die einzelnen Bücher zu der Zeit geschrieben worden sind, die sie selbst für sich in Anspruch nehmen. Mhm. Also wenn man das versuchen wollte, müsste man schon relativ bald aufgeben, weil für eine ganze Reihe von biblischen Büchern sich dieser Beweis außerbiblisch nicht erbringen lässt. Man kann es auch nicht unbedingt widerlegen, aber er lässt sich nicht außerbiblisch quasi erzwingen.
Mhm. So als Beispiel, ich könnte jetzt sagen, das Buch Daniel soll im 6. Jahrhundert vor Christus geschrieben worden sein.
Ich gebe dir ein anderes Beispiel. für Mose, Josua, Richter, Samuel, für die ganze Zeit haben wir keine außerbiblischen Belege, die sozusagen die Ansprüche dieses Buches so klar beweisen, dass, ein säkularer Wissenschaftler sagen muss, okay, ja, das ist in der Zeit geschrieben worden. Ja. Mhm. Die haben wir einfach nicht. Mhm. Nicht, dass sie versteckt worden sind, sie sind einfach nicht da. Es gibt viele in der Archäologie vieles, was noch nie gefunden worden ist oder was man auch vielleicht nie finden wird. Ja, und da können wir gleich noch ein bisschen drüber sprechen. Aber wir haben die Bibel selbst ja auch, es ist ja auch ein Schriftstück erstmal. Und auch ein Wissenschaftler würde die Bibel als ein Schriftstück behandeln. Jetzt ist es so, und das ist vielleicht ein wichtiger Punkt, die Bibel macht ja einige Aussagen über sich selbst. Und die vielleicht entscheidendste Aussage, die die Bibel über sich selbst macht, ist, dass Gottes Geist hier gewirkt hat. Mhm. Ja, 2. Timotheus sagt uns, dass alle Schrift von Gott eingegeben ist, inspiriert. Ja? Dass also der Heilige Geist selbst Autor dieses Buches ist, in gewisser Weise. Ja, wenn wir 2. Timotheus lesen, 3, Vers 16, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Eine andere bekannte Stelle ist 2. Petrus. 2. Petrus 1, Vers 19, Vers 21, denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Das behauptet die Bibel. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir in unserem Kopf verstehen müssen. Diese Behauptung lässt sich nicht außerbiblisch beweisen. Wenn das der Fall wäre, müssten alle Menschen an Gott glauben. Aber Gott möchte nicht, dass die Menschen an ihn glauben, weil sie nicht anders können. Dann ist er kein Glaube mehr. Es gibt genügend Beweise, die unseren Verstand ansprechen. Wir werden einige darüber heute sprechen. Aber letztendlich gibt es nur eine Möglichkeit, die Frage zu beantworten, ob es Gottes Wort ist oder nicht. Und das ist die, dass ich Gott selbst kennenlerne. Ich persönlich glaube, dass die Bibel Gottes Wort ist, nicht weil ich so und so viel Tontafeln gelesen habe, die das belegt hätten. Ja? Mhm. Obwohl ich mich dafür interessiere. Ich glaube, dass die Bibel Gottes Wort ist, weil ich Jesus persönlich kennengelernt habe. Ich kenne ihn. Ich habe viel Erfahrung mit ihm gemacht. Ich weiß, dass er mich noch nie angelogen hat. Und weil ich ihn kenne, deswegen vertraue ich ihm. Und deswegen vertraue ich auch seinem Wort. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich möchte das betonen. Weil manchmal Christen auch Atheisten gegenüber so eine gewisse Überheblichkeit an den Tag legen und so vielleicht den Eindruck erwecken, wie ihr seid ja so dumm, ja, ihr seid Wissenschaftler, seid so dumm, weil ihr glaubt nicht, dass die Bibel Gottes Wort ist. Aber ein Wissenschaftler, der Gott noch nicht kennengelernt hat, der ihn nicht kennt, keine Erfahrung mit ihm hat, der kann die Bibel erstmal nicht anders lesen, so als wenn wir Herodot oder irgendein anderes Geschichtswerk lesen und dann wird er entsprechend damit umgehen. Der Schlüssel, um die Bibel richtig zu verstehen, besteht nicht darin, noch mehr auszugraben, sondern Gott kennenzulernen. Und an diesem Punkt scheiden sich dann die Geister sozusagen in der Frage, wie ist die Bibel entstanden. Mhm. Je nachdem, wie ich diese Frage für mich beantworte, ob ich glaube, dass Gott existiert, ob ich glaube, dass er für mich da ist, ob er mein Erlöser ist, werde ich mit den Aussagen der Bibel selbst ganz anders umgehen, als wenn ich das nicht glaube. Ja? Mhm. Und da kann Archäologie oder können außerbiblische Quellen immer nur eine zweitrangige Rolle spielen. Wenn ich Gott glaube, dann werde ich sehen, wie sie teilweise das unterstützen, soweit sie können. Und wenn ich das nicht glaube, werde ich daraus manche Zweifel ziehen wollen, aber auch dort ist es immer nur zweitrangig. Am Ende ist es immer die Entscheidung, wie ich zu Gott stehe. Es ist eine weltanschauliche Entscheidung sozusagen. Mhm. Und deswegen müssen wir uns bewusst machen, dass wenn wir uns über dieses Thema informieren und recherchieren, dass wir da sehr verschiedene Ansichten finden, sehr verschiedene Theorien, die letztendlich sich immer an dieser Frage scheiden, wie stehe ich persönlich zu Gott? Mhm. Wer Gott kennengelernt hat, auch Wissenschaftler, die Gott kennengelernt haben, haben dann in dieser Frage ihre Meinung geändert. Ja.
Ja. Dennoch ist es sozusagen, unabhängig davon, welchen Augen wir die Bibel lesen, ja, muss es ja doch noch dennoch irgendwelche historischen, so wie gesagt, so Eckdaten geben, mhm, wir sagen können, also wann ist die Bibel entstanden, wie ist sie entstanden? Also gibt es irgendwelche Dinge, die wir so festnageln können, wo wir sagen können, da haben wir einen Punkt, da haben wir so irgendwie so einen Eckpunkt, da wissen wir, das war so.
Ja, also was wir haben natürlich Manuskripte aus der Zeit von Qumran, ja, das sind also kurz vor der Geburt Jesu. Das ist aber Jahrhunderte, nachdem die Bibel, das Alte Testament verfasst worden ist.
Die berühmten
Qumranrollen vom Toten Meer.
Toten Meer.
Und deren Text ist weitestgehend identisch mit dem, wie wir ihn heute auch in den hebräischen Bibeln haben. Wir haben aus der Zeit der Bibel selbst nur bruchstückhafte, kleinste Fragmente. Also es gibt so Silberröllchen, die man gefunden hat, wo man mal ein paar Fragmente, einzelne Zeilen aus 4. Mose oder 5. Mose gefunden hat und so. Aber keine Manuskripte größeren Ausmaßes. Das liegt daran, dass sie sich nicht erhalten haben einfach, weil es ist auf Pergament dann geschrieben worden, ist verloren gegangen. Wenn ich davon ausgehe, dass die Bibel Gottes Wort ist, und wenn ich also das Selbstzeugnis der Bibel, wenn wir das mal zugrunde legen, dann ist die Bibel entstanden um die Zeit um 1450 vor Christus bis in die Zeit ungefähr 100 nach Christus, also ein Zeitraum von knapp 1600 Jahren. Das wären so der Rahmen, in dem wir uns bewegen, gemäß des Selbstzeugnisses der Bibel.
Das, so die Zeit der Entstehung der gesamten Bibel.
Also jetzt ganz genau, von Mose angefangen bis dann das Ende des Neuen Testaments in die Offenbarung.
Ja, wenn ich jetzt überlege, 1600 Jahre sind eine Riesenzeitspanne. Also das sind ja mehrere, also da sprechen wir gar nicht von Generationen, da sprechen wir ganz von historischen Epochen, sprechen wir da verschiedene Kulturen, wahrscheinlich sogar verschiedene Sprachen.
Verschiedene Sprachen. Also die Bibel ist dreisprachig. Wir haben die weitesten Teile des Alten Testamentes in Hebräisch. Wir haben Teile, vor allem fast die Hälfte von Daniel, einige Abschnitte in Esra, ein Vers in Jeremia und ein paar Worte in 1. Mose, die aramäisch sind.
Es gibt in 1. Mose gibt es so Worte,
die aramäisch? Ja, genau, in der Geschichte zwischen Laban und Jakob. Da werden Worte sowohl auf aramäisch, der Sprache Labans, als auf hebräisch, in der Sprache Jakobs geschrieben, genau. Aber es ist nur, das ist minimal. Und wir haben natürlich Griechisch im Neuen Testament. Wir haben unterschiedliche Kulturen, wir haben den Einfluss des Ägyptischen, wir haben das Persische, wir haben das Assyrische, das Babylonische. Teilweise gibt es Fremdworte aus anderen Sprachen. Es gibt Worte, die so ägyptischen Herkunft haben, wenn es so um Hofbedienstete geht zum Beispiel. Es gibt persische Lehnworte, es gibt Worte aus dem Akkadischen, die manchmal so im Hebräischen aufschauen. Es gibt lateinische Worte im Griechischen. Also man sieht, es sind sehr viele verschiedene Einflüsse, die dort zusammengekommen sind.
Was wäre ein Beispiel für ein akkadisches Wort, das in der Bibel steht?
Ein Beispiel wäre zum Beispiel der Titel des Heerführers in Jesaja und 2. Könige, der Assyrer, der Rabschake. Das ist ein Titel, das heißt akkadisch, der Große des Trinkens. Das ist der Mundschenk. Ja, zum Beispiel. Also das ist nur ein Beispiel. Also es gibt persische Lehnworte. Es gibt in Daniel 2 zum Beispiel gibt es das eine Wort für Zauberer. Ist eigentlich ein ägyptisches Wort, woraus sich möglicherweise ableiten lässt, dass dort in Daniel 2 auch Ägypter am Hof Träume gedeutet haben, zum Beispiel. Ja, und da kann man so einige Dinge dann entdecken.
Interessant, genau. Das sind so Dinge, die habe ich noch nicht entdeckt, weil ich die Sprachen auch nicht kenne. Ja. Im Gegensatz zu dir, du hast da schon reinguckt. Du hast sogar schon originale Steintafeln, Tontafeln, konntest du schon drauf werfen, einen Blick. Ich noch nicht. Aber es ist auf jeden Fall mal guten Experten hier zu haben, der sich das mal angeguckt hat und mal zu sehen, woher kommt die Bibel, wie ist sie entstanden. Jetzt ist es ja so, du sagst verschiedene Kulturen, Epochen, verschiedene Sprachen, hast sogar Beispiele gegeben. Jetzt ist ja, jedes Buch irgendwann muss ja irgendwann mal entstanden sein. Die sind ja nicht alle auf einmal irgendwie geschrieben worden, die sind ja nacheinander gekommen. Vielleicht können wir mal ins Alte Testament hineingucken und mal schauen, also wir haben ja, weiß nicht, deine Bibel ist ja wahrscheinlich ganz genauso sortiert wie meine Bibel.
Ja.
Also wir haben irgendwie 39 Bücher im Alten Testament. War das schon immer so? War das irgendwann festgelegt? Oder wie kommt das? Woher kommen die Bücher?
Also offensichtlich geht es ja irgendwann los, dass irgendjemand mal ein Buch geschrieben hat. Ja? Und
Mose wahrscheinlich.
Das Selbstzeugnis der Bibel ist, dass Mose die ersten 5 Bücher geschrieben hat, die dann für alle Zeiten so quasi das Fundament gebildet haben. Ja? Man sieht, dass alle anderen Bücher irgendwo sich immer wieder auch auf eines oder mehrere der 5 Bücher Mose beziehen. Die Juden nannten es auch die Tora, das Gesetz. Das meint aber mehr als Gesetz im heutigen Sinne, die Weisung, die Lehre. Das ist ja ein gigantisches Werk. Diese 5 Bücher, die beschreiben im ersten Buch fast 3000 Jahre Menschheitsgeschichte. Und dann den ganzen Auszug aus Ägypten. Es gibt keinen außerbiblischen Beweis für Mose. Ja? Aber das, was die Bibel über ihn sagt, macht deutlich, er muss der größte General, der größte Feldherr, der größte Richter, Gesetzgeber, Politiker, Philosoph gewesen, eine ganz außergewöhnliche Persönlichkeit. Man sieht es auch an den Büchern, die sind sehr komplex, sehr vielschichtig, da ist viel Geschichte drin, da ist Poesie drin, da ist Gesetzgebung drin. Die spannende Frage wäre natürlich, wenn man das jetzt mal wirklich ein bisschen genau unter die Lupe nimmt, wie muss man sich das vorstellen? Weil das hebräische Alphabet, wie wir es kennen, hat es ja damals nicht gegeben. Also wenn man jetzt hier so eine handelsübliche hebräische Bibel sich nimmt, diese Quadratschrift, die ist ja erst in der Form im Mittelalter so richtig hat sich ausgebildet.
Könntest du das mal zeigen?
Ja, klar, natürlich, selbstverständlich.
Kamera?
Also hier, wenn man jetzt hier vielleicht sogar mal Mose aufschlägt, ja, weiß nicht, ob man das sieht.
Vielleicht die Kamera, ne?
Kann man, aber ist wahrscheinlich auch, kann man im Internet ja auch gut finden. So hat Mose niemals geschrieben. Wir kennen Inschriften aus der Zeit von Jesaja und so. Die kananäische Inschrift sah ganz anders aus, aber auch selbst dieses Alphabet ist erst um 1000 vor Christus entstanden. Das heißt, die spannende Frage ist jetzt, also diese ganzen Bilder, die man immer sieht mit 10 Gebote und der hebräischen Schrift, so, ja. das kann nicht so sein. Es gibt eigentlich ein paar Möglichkeiten, das ist ein bisschen Spekulation, aber wir wissen, in derselben Zeit gab es in Ugarit ein Keilschriftalphabet. Eine Sprache ugaritisch, die sehr ähnlich ist mit Hebräisch, wo man also Keilschriftzeichen verwendet hat als quasi Alphabet, ja, ein paar Zeichen. Eine andere Möglichkeit wäre, dass das Hieroglyphen als Alphabetschrift verwendet
wurde. Ägyptische
Hieroglyphen. Mhm. Es gibt dort die sogenannten proto-sinaitischen Inschriften, die man bis heute nicht völlig deuten kann. Wir wissen, dass Mose nach der Bibel in Ägypten gewesen ist. Er muss aber auch, wenn er in Ägypten unterrichtet worden ist, fließend akkadisch gesprochen haben und geschrieben haben, weil in der Zeit alle Korrespondenz in akkadisch gelaufen ist, auch die Ägypter mit den Hethitern und so weiter. Also das wäre sehr interessant, da mal, wenn man da irgendwas findet. Leider gibt es aus dieser Zeit keinerlei Inschriften in irgendeiner Form aus ganz Palästina. Und deswegen sind wir da so ein bisschen auf Spekulation angewiesen oder wie es sein könnte. Das bringt natürlich auch die Frage mit sich, wie das Hebräisch damals gewesen ist. Ja? Weil eine Sprache verändert sich auch. Wenn du eine King James Bibel von 1600 nimmst ungefähr und mit dem heutigen Englisch vergleichst, da verändert sich die Grammatik ein bisschen, da verändert sich das Vokabular, die Rechtschreibung.
Die alte Luther.
Die alte Luther, ja genau. Jetzt ist es aber so, dass wenn man jetzt das Hebräisch der Bücher Mose nimmt, wie es hier ist, ist es kaum Veränderung über die Jahrhunderte. Ja, also von Mose bis zum Ende. Weswegen es durchaus Hinweise darauf gibt, dass sozusagen diese Bücher nicht von Mose verfasst worden sind, aber dann im Laufe der Zeit auch durchaus sozusagen angepasst, wäre vielleicht schon zu viel gesagt, aber modernisiert worden sind. Das sieht man auch an einem sehr wichtigen Detail. Wenn man die Bücher Mose mal genau liest, stellt man fest, dass oft Namen von Orten zum Beispiel beschrieben werden, die erst später so genannt worden sind. Ja, du liest zum Beispiel von dem Ort Dan, wo sie dahin zum Ort Dan gehen. Aber erst Jahrhunderte später gibt es überhaupt einen Stamm Dan, der diesen Ort dann in Dan umbenennt. Woraus deutlich wird, dass sozusagen irgendwann später nach Mose auch irgendjemand hier sozusagen das angepasst hat. Das ist so, als wenn man quasi eine Geschichte über Nordamerika schreibt, zur Zeit der ersten Besiedlung durch Europäer. Und da geht es immer um Neu-Amsterdam und Neu-Amsterdam. Und heute würde man sagen, okay, dann nennen wir es jetzt einfach New York, weil so heißt die Stadt heute. Mhm. Und daran sieht man, dass sozusagen bei der Bibel wir auch wieder etwas, oder dass Gott sehr pragmatisch ist und dass sein wichtigstes Anliegen ist jetzt sozusagen nicht, einen möglichst alten Text unangetastet zu lassen, sondern die Botschaft drüber zu bringen. Und um die Botschaft drüber zu bringen, das machen wir mit Luther auch, passt man die Sprache an, damit sie verständlich wird. Man verändert nicht den Inhalt, aber man passt die Orthographie an, die Grammatik. Und so etwas muss man auch bei den Büchern Mose und auch bei anderen Büchern durchaus in Rechnung stellen, dass das passiert ist. Dass also, wenn wir jetzt ein Originalbuch von Mose finden würden, dass die Schriftzeichen anders aussehen würden, als wir sie heute in der hebräischen Bibel haben und auch die Sprache vielleicht grammatisch ein bisschen anders. Es gibt noch so kleine Reste, ja, dass es auch so kleine grammatische Besonderheiten gibt bei Mose, wo man merkt, okay, das ist irgendwie eine ältere Sprachstufe oder so. Ja. Also das Personalpronomen zum Beispiel, er und sie, das wird noch nicht unterschieden, das ist nur eins, ja, was später unterschieden worden ist, wo man merkt, es gibt noch so, das hat sich noch ein bisschen erhalten, ja. Aber es ist zu wenig, als dass man sagen könnte, das, was wir haben, ist jetzt die Sprache von Mose oder so. Mhm. Ja.
Spannend. Aber es war, also wir können aber mit Sicherheit sagen sozusagen, Mose war schon immer Teil des biblischen Kanons.
Darauf baut es auf, genau. Die Idee war sozusagen, Mose war ja der Gott begegnet ist, der von Gott die 10 Gebote bekommen hat, der von Gott Visionen bekommen hat über die Geschichte und der immer auch als die herausragende Person dann später gesehen worden ist. Mhm. Also als Mose das schrieb, so wie wir glauben, dann war das immer das Fundament, an dem alles andere dann auch getestet worden ist.
Vielleicht mal eine Zwischenfrage. Manchmal wird gesagt, Mose wurde nicht von Mose geschrieben, sondern von x Autoren. Ja. Wie geht man damit um? Du sagst, wir haben überhaupt keine Beweise dafür. Das heißt, machen wir an der Sprache fest? Oder wie?
Die Idee ist sozusagen, dass Menschen, die nicht mehr an Gott geglaubt haben oder nicht mit Gott wirklich im Leben gelebt haben, irgendwann im 18. Jahrhundert und 19. Jahrhundert sich überlegt haben, okay, wir betrachten das Buch Mose einfach als reine geschichtliche Quelle. Und dann könnte es ja theoretisch auch sein, dass hier, weil das Buch, wie gesagt, sehr komplex ist, nicht immer sehr einheitlich, also es gibt verschiedene Geschichten, verschiedene Dinge, verschiedene Gedankengänge sozusagen. Und wenn man dann vielleicht auch eher von der Idee her kommt, dass die Menschheit sich aus primitiven Anfängen immer weiterentwickelt, dann traut man vielleicht so einem frühen Zeitpunkt noch keine so große Meisterleistung zu. Ja? Dann denkt man, okay, gibt's, ist vielleicht verschiedene Sachen zusammengeflickt worden. Das ging los mit Jean Astruc, der gesagt hat, oh, hier in 1. Mose 1, da wird Gott Elohim genannt und in 1. Mose 2 steht neben Elohim immer noch das Tetragrammaton, der Name Gottes. Ja? Und da hat er gesagt, das müssen zwei Schöpfungsberichte sein. Ja? Der eine von dem, der andere von dem. Dann nannte man den einen Elohist, den anderen Jahwist. Und da hat man dann so eine Theorie daraus gebildet, man hat später dann noch mehr Quellen postuliert, aber diese Quellen hat man nie gefunden, das ist immer eine reine Konstruktion. Man sagt dann, okay, dieser Vers ist von dem geschrieben, aber dieser Vers von dem, weil hier Jahwe vorkommt und dort nicht oder aus verschiedenen anderen Kriterien.
Eine philosophische Theorie.
Das ist eine Theorie, die auch ständig angepasst worden ist und immer wieder angepasst wird und sich mit selbst im Widerspruch. Es gibt also kaum zwei Wissenschaftler, die exakt das Gleiche zu jedem Vers meinen. Wenn man aber diese grundsätzliche Frage für sich beantwortet, dass Gott wahr ist, dann ist diese Theorie hinfällig. Mhm.
Wenn ich jetzt über das Buch Mose weitergehe, also Mose ist da, dann würde jetzt mit Josua ging es wohl weiter.
Ja, wir haben Josua.
Damals auch.
Wahrscheinlich damals auch. Ja, genau. Josua ist ja derjenige, der dann das Volk ins gelobte Land geführt hat. Interessant ist, dass man bei Josua auch etwas findet, was man auch zum Teil bei Mose findet. Das sind so Formulierungen wie bis auf diese Zeit. Ja, spätestens bei Mose hat man den Eindruck, dass das manchmal auch dann aus späteren Zeiten so kleine Fußnoten sind, die jemand, der das dann angepasst hat sprachlich, vielleicht schreibt dieser Stein, steht noch heute hier bis zu diesem Tag.
Ja?
Man muss ja auch zum Beispiel offensichtlich wahrnehmen, dass die letzten Verse von Mose nicht von Mose geschrieben werden können, weil da wird sein Tod berichtet. Das gleiche haben wir bei Josua dann auch. Ja? Also, da gibt es dann die Tradition, dass vielleicht der Eleazar, der Priester dann, das quasi als Postskript geschrieben hat und dann, wenn Eleazar stirbt, dann der Pinhas vielleicht und so. Aber das können wir nicht beweisen. Das ist halt so eine Tradition, die sich im Judentum erhalten hat. Mhm. Das Interessante bei Josua ist, dass diese Formulierung bis auf diesen Tag oft nicht zu lange nach Josua gewesen sein muss. Ja, also vielleicht in der nächsten Generation oder vielleicht noch zu Zeiten von Josua. Aber das würde jetzt vielleicht zu weit führen, das im Detail zu erklären. Aber Was wir daran sehen, ist sozusagen, die Bibel, das ist vielleicht auch ganz wichtig, ist nicht sozusagen das einmal von Gott diktierte Buch, wo sozusagen jeder Buchstabe in Stein gemeißelt ist und nicht mehr verändert werden kann. Das würde der Art und Weise, wie die Bibel entstanden ist, nicht entsprechen. Mhm.
Aber es klingt ja zumindest erstmal so, dass das, was wir heute so als Bibel haben, da, also es schon damals gab, also es fing an mit Mose, Josua, Richter, Ruth, 1. Samuel, 2. Samuel, das gab schon immer.
Zunächst mal kommen die Bücher sozusagen in der chronologischen Reihenfolge, wie sie dann in der biblischen Geschichte dann passieren. Also das ist ja eine lange Zeit von Jahrhunderten. Und dann ist es so, dass die hebräische Bibel anders strukturiert ist. Wir haben also nach Josua kommt dann Richter und dann kommt Samuel als ein Buch und Könige. Also wir haben Josua, Richter, Samuel, Könige, das sind die sogenannten vier früheren Propheten. Das sind eigentlich ein geschichtlicher Abriss von der Zeit von Josua bis zum Beginn des babylonischen Exils.
Das heißt, Ruth fehlt?
Ruth ist später einsortiert. Die hebräische Bibel ist sortiert nach den fünf Büchern Mose, dem Gesetz, dann den Propheten und dann den Schriften. Torah, Nevim und Ketuvim. Und das sieht man noch in Lukas, wo Jesus diese Dreiteilung anerkennt. In Lukas 23 ist das. Nee, nicht so ein Quatsch. Lukas 24. Lukas 24, Vers 44. Er aber sagte ihnen, das sind die Worte, die ich zu euch geredet habe, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was im Gesetz Moses und in den Propheten und den Psalmen von mir geschrieben steht. Also hier haben wir diese Dreiteilung. Das Gesetz Moses, die Propheten und dann die Psalmen sind das erste Buch dieser dritten Kategorie der Schriften. Es gibt einige Bücher, die wohl wahrscheinlich erst zu den Propheten gezählt worden sind, später in die Schriften übergewechselt worden sind. Das Daniel zum Beispiel, wenn wir jetzt noch kurz darauf eingehen. Aber diese Propheten meint sozusagen zunächst einmal diese vier Bücher Josua, Richter, Samuel und Könige, von denen wir meistens nicht wissen, wer sie geschrieben hat, bis auf Josua wahrscheinlich. Aber Richter, Samuel und Könige sind größtenteils anonym, basieren wahrscheinlich auch auf verschiedenen Quellen auch. Beschreiben oft große Zeiträume. Ja? Also das Buch Richter beschreibt mehrere Jahrhunderte, Könige beschreibt mehrere Jahrhunderte. Und in der endgültigen Form sind sie natürlich immer erst am Ende entstanden. Mhm. Das heißt, es gibt niemanden, der sozusagen die gesamte Zeit erlebt hat. Da ist man auf verschiedene Quellen angewiesen. Das Buch Richter entsteht in einer Zeit, die sehr turbulent gewesen ist, auch weltpolitisch, da ist viel durcheinander gegangen, wo auch wir fast gar keine Quellen haben, überhaupt weltgeschichtlich. Samuel ist dann die Zeit vor allem auch von Saul und von David. Und dann in den Königen haben wir sehr viele Dinge, die wir auch archäologisch belegen können. Also mit den Königen kommen wir sozusagen in eine Zeit, wo wir dann Geschichten durch Inschriften belegen können, ja, durch die Tel-Dan-Inschrift, die Geschichte von Jehu und Joram und Ahasja zum Beispiel, oder die Mesha-Stele, 2. Könige 3, dann die Assyrer, Babylon, Nebukadnezar. Das sind dann Dinge, die wir uns auf sehr, sehr gutem geschichtlichem Boden wegen, wo auch ungläubige, kritische Wissenschaftler dann die Abfolge der Könige, so wie sie in den Königen stehen, auch mit den Jahreszahlen mehr oder weniger akzeptieren, weil das so eng mit der Geschichte des Alten Orients verbunden ist. Und wie gesagt, diese Bücher sind zum Teil dann erst am Ende dieser Periode entstanden, das heißt Könige dann wahrscheinlich erst im babylonischen Exil. Ja? Mhm. Wir haben Könige ja ganz am Ende sogar noch einen Hinweis auf die Freilassung von Joachim. Das ist dann schon nach der Regierungszeit von Nebukadnezar. Also es ist auch nicht auszuschließen, dass da oft sozusagen schon Teile vorhanden waren, die dann aneinander gefügt worden sind. Oder wir haben ja gerade in den Königen auch oft Hinweise, später auch bei den Chroniken, auf andere Bücher. Ja, die Bücher von Gad und von Iddo und von verschiedenen Propheten und von Hosei und Königsannalen auch. Ja, also wahrscheinlich haben die Könige auch Annalen gehabt, so wie wir es auch aus Babylon zum Beispiel kennen und die dann verwendet worden sind. Wer diese Leute gewesen sind, die es geschrieben haben, das wissen wir eigentlich nicht. Es gibt ein paar Traditionen, aber die Tradition neigt dazu, immer berühmte Leute dafür zu nehmen. Ja? Es können aber vielleicht auch ganz unbekannte Schreiber in den Prophetenschulen gewesen sein, die einfach dann sich die Aufgabe gemacht haben, das historisch so durchzugehen.
Mhm. Und jetzt wo du gerade Prophetenschulen sprichst, die Bücher der Propheten, die gibt es ja auch.
Genau.
Also das waren jetzt eben so die
frühen, ja, genau, genannt die frühen Propheten. Ja. Und dann gibt es die späten Propheten. Das sind die Propheten, die uns mit Namen entgegentreten. Das sind die großen Persönlichkeiten. Ja, Jesaja, Jeremia, wo wir sozusagen Namen haben, wo wir Lebensdaten haben oder ungefähre Lebensdaten. Hesekiel natürlich, der in Babylon dann schreibt. Und als viertes Buch, das ist vielleicht auch nicht so direkt bekannt, die 12 kleinen Propheten. Die sind als ein Buch zusammengefasst worden. Das sind wahrscheinlich auch einzelne Teile gewesen, die für sich standen und die dann ganz am Ende als ein Buch zusammengefasst wurden, weil das dann in der Masse dann ungefähr gleichgewichtig ist von der Länge von Jesaja, Jeremia und Hesekiel sozusagen. Also zumindest wäre das vielleicht naheliegend. Mhm. Die anderen sind ja nicht unwichtig, aber sind halt sehr viel kleiner. Und der letzte von ihnen, der Maleachi, auch erst um 400 vor Christus entstanden ist, ist das auch ein sehr langer Zeitraum. Irgendjemand muss sich entschieden haben, diese Bücher dann zusammenzufassen. Ja. Mhm.
Okay, die wurden dann zusammengefasst. Ist ja heute bei uns in der Bibel nicht mehr so. Bei uns sind sie alle einzeln aufgeführt.
Ja, genau. Mhm. Was vielleicht noch interessant ist zu erwähnen, dass gerade zum Beispiel ein Buch wie Jeremia auch heute von kritischen Wissenschaftlern als extrem authentisch angesehen wird. Weil wir dort nicht nur Könige erwähnt haben wie Nebukadnezar, sondern zum Teil einzelne Regierungsbeamte mit Namen, die wir dann in babylonischen Urkunden wiederfinden. Mhm. Wo eine Fälschung oder ein späteres Entstehen ausgeschlossen ist, weil die Informationen so präzise sind. Also ein König kann man vielleicht noch über 100 Jahre später sich daran erinnern, aber an solche Leute, das müssen Zeitzeugen gewesen sein. Mhm. Das ist natürlich interessant, das können wir nicht für jedes Buch so Beweise vorlegen, aber zum Beispiel beim Buch Jeremia geht das sehr gut.
Du hast Jesaja genannt und Jeremia, Hesekiel und das Buch der 12 Kleinpropheten. Ja. Jetzt bei uns ist da ja irgendwo mittendrin immer noch die Klagelieder von Jeremia.
Ja genau, die sind auch dann Teil der Schriften, Im hinteren Teil.
Ah, die hängen da gar nicht mit dran,
die sind woanders. Genau. Okay. Dieses Buch der Schriften, da kommen wir noch gleich zu, da sind einige kleinere Bücher, die aus verschiedenen Zeiten kommen, die aber mehr poetischen Charakter haben oder nicht so direkt prophetisch, historisch.
Okay, dann haben wir also Mose, Josua, dann haben wir das Richterbuch, dann haben wir Samuel, Könige, wie geht's weiter? Jesaja, Jeremia, Hesekiel, dann die 12 Propheten.
Ganz genau.
Jetzt einiges, also dazwischen kommen mindestens Psalmen, Sprüche und solche Dinge
in unserer Bibel. Jetzt, und das ist jetzt das war Teil der Propheten und jetzt kommt in der hebräischen Bibel der Bereich der Schriften, der restlichen Schriften.
Und das ist, was Jesus meinte mit Psalmen.
Genau, das, also, weil die Psalmen dort das Erste sind. Und natürlich auch etwas sehr Gewichtiges. Die Psalmen sind ja eigentlich, weißt du vielleicht auch, 5 Bücher. Fünf Bücher. Und das ist wahrscheinlich so die Antwort auf die 5 Bücher Mose. Ja, die 5 Bücher Mose, Gottes Offenbarung, seine Weisung. Die 5 Bücher der Psalmen sind so die Antwort darauf, die Antwort der Gemeinde, die singt, die betet, die Gott die Ehre gibt. Bei den Psalmen ist es interessant, weil wir dort einige Autoren identifizieren können. Fast die Hälfte der Psalmen, 73, sind von David geschrieben. Mhm. Wir haben aber ungefähr ein Drittel, die unbekannt sind. Ja, ungefähr ein Drittel sind nicht mit Namen benannt. Wir wissen aber dann von einigen, Asaf, Jedutun, die Söhne Korachs, das sind alles Tempeldiener, auch aus der Zeit von David gewesen. Also die allermeisten Psalmen kommen entweder von David selbst oder aus seiner Zeit, als der Tempel entsteht, also oder der Tempel dann vorbereitet wird, der wird dann unter Salomo gebaut. Salomo hat ja auch einen Beitrag da geleistet. Es gibt einen Psalm von Mose, der Psalm 90. Und es gibt auch mindestens einen Psalm, der wohl erst im babylonischen Exil entstanden ist, ja, der Psalm 137. Also das ist auch das Psalmbuch, ist wie so ein Gesangsbuch, ein bisschen eine Sammlung, eine bunte Sammlung von verschiedenen Autoren, die da zusammenkommen.
Mhm. Inkludiert dieses Buch der Psalm auch all die anderen Dinge, die wir jetzt weggelassen haben, wie zum Beispiel die Sprüche, Hohelied und sowas?
Gehört das alles dazu? Das kommt jetzt als extra Bücher dazu.
Ah, okay.
Das nächste in der Reihenfolge ist dann das Buch Hiob.
Ah, Hiob, nach dem Psalm.
Kommt nach dem Psalm. Okay. Und Hiob ist ein spannender Fall, weil das Buch Hiob einige Besonderheiten hat. Das Buch Hiob ist das einzige Buch neben 1. Mose, das den Namen El Shaddai für Gott verwendet. Mhm. Gott der Allmächtige. Und uns wird ja gesagt, später in 2. Mose, dass das der Name ist, mit dem Gott sich offenbart hat, bevor er sich dem Mose offenbart hat, am brennenden Dornbusch. Mhm. Und dann im Laufe des Exodus. Außerdem hat das Buch Hiob ein paar grammatische Besonderheiten, die es sonst nur in 1. Mose gibt oder in den Mosebüchern. Weswegen, auch wenn das kritische Wissenschaftler völlig ablehnen, ich und viele andere Gläubige der Meinung sind, dass dieses Buch auch von Mose geschrieben worden ist. Es ist im Stil durchaus anders als die 5 Bücher Moses, liegt aber daran, dass das Buch Hiob eigentlich ein Gedicht ist. Es ist in seiner ganzen Struktur eigentlich als ein ganz großes, gigantisches Gedicht verfasst, ein Meisterwerk der Literatur eigentlich. Und deswegen gehört es auch nicht zu den 5 Büchern Moses, sondern dann zu diesen Schriften, weil es eigentlich ein Gedicht ist. Ein wahres Gedicht, aber sozusagen so als in poetischer Form aufgeschrieben.
Mhm. Interessant, wusste ich nicht, dass es so geschrieben ist. Okay. Was sagt die anderen, was haben wir noch? Sprüche haben wir noch, Prediger haben wir noch, Hohelied haben wir noch.
Genau, das sind die klassischen Bücher, die dann Salomo zugeschrieben werden. Ja, zum Teil sagt er das ja auch selbst oder wird aus dem Text dann deutlich. Die sind dann alle zur Zeit Salomos natürlich entstanden, ganz genau. Und wahrscheinlich zu verschiedenen Zeiten seines Lebens. Ja, also Prediger offensichtlich ganz am Ende, während Hohelied wohl ziemlich am Anfang und auch Sprüche wohl eher am Anfang als am Ende gewesen ist, wenn man jetzt die Lebensgeschichte sich anschaut.
Was ist mit Esther, Esra, Nehemia, diese Bücher?
Also Esther ist nochmal ein extra Fall für sich. Esther ist entstanden offensichtlich in einem persischen Kontext. Das merkt man auch an der Art und Weise, wie dort über den persischen Hof gesprochen wird, an bestimmten Formulierungen. Das Buch ist wahrscheinlich direkt zur Zeit von Esther oder kurz danach geschrieben worden. Die Tradition sagt, dass es vielleicht Mordechai geschrieben haben könnte oder vielleicht Esra oder so. Aber das sind wiederum Traditionen. Ja, das kann man nicht. Esther selbst wird es vermutlich nicht geschrieben haben, aber das lässt sich auch nicht wirklich belegen. Esra und Nehemia gehören zusammen mit Chronik zu einem Gesamtblock. Also wir haben Chronik, also in der hebräischen Bibel ist auch Chronik das letzte Buch, aber wenn man sozusagen chronologisch das anschaut, würde man Chronik als ein Buch nehmen, also 1., 2. Chronik als ein Buch, dann Esra und dann Nehemia, das ist eine durchgängige Erzählung. Man sieht sehr schön, wie das Buch Chronik endet mit einem Abschnitt, der dann in Esra wieder aufgenommen wird. Das ist eine Technik, die es auch in babylonischer Literatur gibt, dass man sozusagen das Ende nochmal am Anfang schreibt, weil man hat ja keine Seitenzahlen, ja, man hat vielleicht nur Tontafeln oder so und dann macht man deutlich, hier geht's weiter. Ja, wenn es durcheinander geraten ist, kann man daran sehen, da geht's weiter. Und das ist so eine Technik, die deutlich macht, Esra ist die direkte Nachfolger von Chronik. Und Nehemia und Esra waren ohnehin oft in der hebräischen Bibel eine Einheit. Die wurden als eine Einheit gesehen. Mhm. Es ist gut aus möglich, dass alles zusammen, Chronik, Esra und Nehemia, von Esra verfasst worden ist. Weil Esra auch zur Zeit von Nehemia dann ja noch gelebt hat. Obwohl es einige Teile in Nehemia gibt, die schon eher den Eindruck erwecken, dass Nehemia hier selbst geschrieben hat. Das wird man nicht mehr ganz herauskriegen. Der Esra wird eine große Rolle gespielt haben, dabei nach dem babylonischen Exil die verschiedenen Schriften zu sammeln. Und es gibt nicht wenige, die der Meinung sind, dass so manche Formulierungen, wenn es heißt, bis auf den heutigen Tag ist das noch so oder in alter Zeit war es so, dass das so Formulierungen sind, die möglicherweise auf Esra oder einen seiner Mitarbeiter zurückgehen, als man die Schriften gesammelt hat, kanonisiert hat, möglicherweise auch, und dann so das zusammengestellt hat.
Interessant. Oft ist ja interessant, dass die Könige anders einsortiert wird als die Chronik. Also Könige gilt als Prophetenbuch, frühe Propheten. Und Chronik, wie wird das als...
Das ist eine interessante Frage. Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass sozusagen das Buch Könige sozusagen von der Struktur her der Abschluss der Reihe von Josua, Richter, Samuel, König ist, sozusagen hier die alte Geschichte vor dem Exil quasi abschließt, während Chronik sozusagen nochmal den Rückblick bildet, um dann sozusagen Esra und Nehemia vorzubereiten, das, was nach dem Exil weitergeht.
Und auch ja ein paar spannende Details offenbart.
Ja, ganz genau.
Chronik, die wir in den Königen nicht finden.
Ja.
Du hattest vorhin vielleicht noch ganz kurz, ich will eigentlich noch schon mit dir über das Neue Testament sprechen, aber ganz kurz, du sagtest vorhin, das Buch Daniel ist ein bisschen umstritten.
Ja, Daniel ist sehr umstritten natürlich bei ungläubigen kritischen Wissenschaftlern, weil das Buch Daniel so explizite Vorhersagen macht, die man nur in das 6. Jahrhundert datieren kann, wenn man glaubt, dass es einen Gott gibt, der die Zukunft kennt. Wir haben das gleiche Problem in Anführungsstrichen ja auch mit Jesaja, wo Jesaja in der Zeit um 700 so deutlich über das babylonische Exil und die Befreiung aus dem babylonischen Exil spricht, dass ein kritischer Wissenschaftler, der Gott nicht kennt, zu der Meinung kommen muss, das muss irgendjemand anders dann später geschrieben haben, lange Zeit nach Jesaja, weswegen man dann den Deutero-Jesaja und den Trito-Jesaja eingeführt hat. Aber wenn ich glaube, dass wenn ich Gott kenne und weiß, dass er die Zukunft kennt, dann ist das kein Problem, das anzunehmen. Aber das ist sozusagen wieder diese Frage. Es gibt eine ganze Reihe von Dingen, die man am Buch Daniel beobachten kann, die deutlich machen, dass hier wirklich jemand den babylonischen Hof kennt. Auch Begriffe verwendet. Ja. Ganz Beispiel nur, wenn es heißt in Daniel 2, dass der Arioch kommt, der Oberste, der Leibwache, dann wird dort im Aramäischen das Originalwort für die Leibwache des Königs Nebukadnezar verwendet, das ist wörtlich die Schlechter. Die hatten diesen Namen. Ja. Und da wird dieser Name sozusagen verwendet im Aramäischen, wo man sieht, also der kannte sozusagen im Detail zum Teil bestimmte Administrationseinheiten im babylonischen Hof. Und es ist natürlich sehr unwahrscheinlich, dass jemand das Jahrhunderte später noch so weiß. Zumal, also es gibt die berühmte Sache, dass er den Belsazar erwähnt, ja, und weiß, dass er als König regiert, was Jahrhunderte später völlig vergessen war und so.
Ja. Interessant. Okay, danke für die Details. Gucken wir mal ins Neue Testament rein, ja? All das so ausführlich erklärt. Das Neue Testament, vielleicht noch ganz kurz das Alte Testament, das wurde dann irgendwie zusammengesammelt und wurde als Einheit zusammengestellt. Ja. Das gab es so als Block dann auch.
Mehr oder weniger, ganz genau. Also, wenn man Josephus liest, hat man den Eindruck, dass wahrscheinlich Daniel zu seiner Zeit zu den Propheten gerechnet worden ist. Aber das kann man letztendlich auch nicht genau festmachen, wann da vielleicht mal auch was hin und her geschoben worden ist. Aber die Bücher als solche, Josephus macht sehr deutlich, dass seit Jahrhunderten nur diese Bücher anerkannt werden und spätere Bücher, die dann noch geschrieben worden sind, geschichtliche Bücher, nicht mehr als prophetische Bücher anerkannt worden sind.
Also zur Zeit Jesu gab es schon so einen Block, den Jesu auch anerkannt hat.
Genau, das was man das Gesetz nannte, ja, Gesetzpropheten und die Schriften. Genau.
Und Jesus hat es als solches anerkannt und hat dann
zitiert. Und auch die Apostel zitieren davon.
Ist hilfreich für uns zu wissen.
Ja. Und wir haben ja durch die Qumran Quellen auch schon vor der Zeit Jesu belegt dafür, dass diese Schriften existierten. Und zum Teil sind sie ja fast vollständig erhalten oder teilweise.
Ja. Ich glaube, bis auf das Buch Esther
ist alles. Esther ist gar nicht enthalten. Jesaja fast vollständig. Manche nur in Bruchstück oder in Kommentaren. Aber,
Okay, schauen wir ins Neue Testament rein. Das Neue Testament mit seiner Aufteilung, wir würden ja sagen, die Evangelien, damit beginnt es, Apostelgeschichte hinterher und dann kommen die ganzen Briefe und so.
Ganz genau. Die spannende Frage ist ja, welches ist das erste Evangelium? Ja? Johannes scheidet aus... Es wird oft gesagt Markus. Die Idee dahinter ist, kritische Wissenschaft sagt, der kürzeste Text ist der älteste, weil alles andere später hinzugedichtet. Aber das ist auch historisch gesehen kurz gedacht, dann auch im Altertum war es sehr üblich, längere Texte abzukürzen. Ja, Epitome. Es gibt ein langes Geschichtswerk und man macht eine Abkürzung davon. Man kann also genauso gut sich vorstellen, dass es ein längeres Werk gab von Matthäus, das Markus gekürzt hat. Vielleicht mit einigen Details dann äh, aus, dann angereichert hat. Ich glaube, dass Matthäus tatsächlich das Älteste ist. Er war ein Jünger von Jesus und er war ein Zöllner. Das heißt, als Zöllner, und zwar in Kapernaum, an einer großen Handelsstraße, der Via Maris, musste er Griechisch können, er musste schreiben können, er musste Bericht erstatten können. Er war wahrscheinlich von allen Jüngern einer der geeignetsten, um sozusagen der offizielle Biograf zu sein. Mhm. Und sein Buch ist ja sozusagen auch in gewisser Weise auch im Anschluss an das Alte Testament die Offenbarung, dass Jesus der Messias ist. Bei Markus merkt man, dass es evangelistisch an die Heiden gerichtet ist. Das sieht man daran, dass er oft die Dinge, die jüdisch sind, erklärt, was Matthäus nie machen würde. Matthäus hat ganz viele Prophetenzitate, wie der Prophet Jesaja sagt, wie der Prophet Hosea sagt, ja, das macht Markus nicht, weil seine Hörer kennen das gar nicht. Markus hat sogar viele lateinische Worte, Centurion zum Beispiel, was auf das lateinische Centurio zurückgeht, weil er wahrscheinlich zu Römern gesprochen hat. Die alte Tradition sagt, dass Markus wahrscheinlich sich auf Predigtmaterial von Petrus berufen hat. Ja, das würde vielleicht ein bisschen zum Charakter von Petrus passen, ja, der so auch kurz und bündig und auf den Punkt gewesen ist. Bei Lukas ist es wiederum so, dass er offensichtlich schreibt, nachdem schon andere geschrieben haben. Er macht das ja in seiner Einleitung deutlich. Und nochmal so als Historiker, als Gelehrter rangeht. Er ist ja Arzt, er ist gebildet. Sein Griechisch ist das Beste im Neuen Testament, so ziemlich. Ja. Mhm. Bei Markus und so merkt man, dass es für die zweite Fremdsprache war. Ja. Aber Lukas ist sehr gebildet und geht sehr chronologisch vor. Also er ist derjenige, der dann auch oft Hinweise gibt auf römische Kaiser, Augustus, Tiberius, Claudius. Und er verfasst ja ein zweibändiges Werk. Eigentlich müsste man in der Bibel, wäre es schön, wenn die beiden nebeneinander stehen, nämlich Lukas und Apostelgeschichte. Das ist ja Teil 1 und Teil 2. Mhm. Da sieht man auch wieder das Gleiche, dass quasi am Ende, am Anfang von der Apostelgeschichte, am Anfang von der Apostelgeschichte das Ende von Lukas aufgegriffen wird. Um deutlich zu machen, hier ist eine Verbindung. Johannes schreibt ein paar Generationen später, also am Ende seines Lebens, und hat offensichtlich diesen Wunsch, jetzt, wo Menschen sich Christen nennen und Jesus nie gesehen haben und vielleicht auch andere Apostel nie gesehen haben, nochmal Jesus richtig kennenzulernen. Und er berichtet dann ganz andere Geschichten nochmal und will nochmal Jesus ganz persönlich den Gläubigen vorstellen.
Vielleicht kurz zur Erklärung, wenn du sagst, paar Generationen später, Generation hat etwa 30 Jahre.
Naja, also es war vielleicht schon die zweite, dritte Generation 60. Jetzt lebendig sozusagen, das wollte ich damit sagen.
Genau, also am Ende, er war der letzte Jünger der Stadt.
Ja, genau.
Und hat wahrscheinlich am Ende...
So, um 90, zwischen 90 und 100 wird wahrscheinlich das Buch entstanden.
Da hat es nochmal geschrieben. Wie ist es eigentlich, vielleicht lass uns erst ganz kurz durchgehen, welche Bücher wir haben, ja. Vielleicht ganz kurz was dazu und dann mal ganz gucken, wie die entstanden sind oder wer die zusammengestellt hat. Es geht ja weiter nach der Apostelgeschichte, lesen wir unglaublich viel von Paulus.
Ja, genau.
Römer.
Über die Hälfte des Neuen Testaments ist Paulus.
Genau. Er hat die ganzen Briefe geschrieben.
Ja, also bei Paulus ist es so, dass einige der Briefe werden auch von kritischer Wissenschaft als total authentisch von Paulus angesehen, also zum Beispiel Thessalonicher oder auch der Galaterbrief, andere eher nicht. Und das liegt daran, dass Paulus, so würde ich das sagen, ein sehr gebildeter Mann war und auch in der Lage war, sich stilistisch an die Leute anzupassen. Ja? Die große Frage zum Beispiel ist das Buch Hebräer. Ist Hebräer von Paulus geschrieben? Und Leute sagen, nein, natürlich kann das Hebräer nicht von Paulus geschrieben sein, weil der Stil, das Griechische ist anders als im Galaterbrief. Aber ganz ehrlich, wenn du eine E-Mail schreibst und wenn du eine Doktorarbeit schreibst, verwendest du auch einen unterschiedlichen Stil. Ja? Und warum soll der Paulus nicht, auch wenn er den Hebräerbrief schreibt und sozusagen richtig tief in die Gelehrtenkiste greift, ein anderes Griechisch, einen anderen Stil zumindest schreiben, als wenn er jetzt zum Beispiel einfach einen aufgewühlten Brief an seine galatischen Freunde schreibt.
Ich erinnere mich ein bisschen an die Diskussion über den Hebräerbrief damals in der evangelischen Kirche noch. Mhm. Hieß es, ja, das ist von Paulus, das ist nicht von Paulus. Ich habe damals gesagt, das müsste eigentlich von Paulus sein, es klingt so wie der Rest, habe ich immer gedacht, zumindest in der deutschen Übersetzung. Und war dann ganz erleichtert, als ich Jahre später bei Ellen White gelesen habe, der ist von Paulus.
Genau.
Ja. Das sind also die Paulusbriefe, genau, Paulus war ein hochgebildeter Mann. Ja. Jetzt haben wir noch andere Briefe, von Petrus zum Beispiel. Sind die von Petrus geschrieben?
Ja, also wir haben Petrus, wir haben Judas, wir haben Jakobus. Mhm. Jakobus war Bruder von Jesus, hat auch eine wichtige Position in der Gemeinde. Beim zweiten Petrusbrief hat es in der frühen Christenheit oft Diskussionen gegeben. Interessant ist, beim zweiten Petrusbrief gibt es ziemliche Parallelen zu Judas, wenn man das miteinander vergleicht. Aber das muss kein Argument gegen die Autorenschaft von Petrus sein. Das halte ich nach wie vor für absolut inspiriert und authentisch. Einfach nur, dass man auch gehört hat, auch in der frühen Christenheit sind nicht alle Bücher sofort nach Erscheinen sofort von allen gleich akzeptiert worden. Da gab es auch einen Prozess, wo man gesprochen hat, wo man das ausgetauscht hat. In der Zeit der Verfolgung hat man auch nicht immer alle Bücher zur Verfügung gehabt. Mhm. Also was wir heute vielleicht in kürzester Zeit in einem digitalisierten in einer digitalisierten Welt diskutieren könnten, das hat Jahrzehnte, Jahrhunderte gedauert. Ja. Mhm. Auch zweite, dritte Johannes waren so Fragen, die im Raum standen.
Ja, und gerade bei Johannes sind die Offenbarung, kann man das deutlich, also rein vom Schriftstil und so, kann man das auf Johannes, so, gibt es da irgendwie Zweifel dran, dass es vielleicht nicht von Johannes wäre?
Also natürlich sagen Leute, dass, oder kritische Wissenschaftler, dass die Sprache mit den vielen Metaphern und den vielen ganz anders ist als das Johannes-Evangelium, aber das liegt halt in der Natur der Sache. Ja? Mhm. Das liegt natürlich daran, dass er viel mehr sozusagen auch an den Stil von Daniel anknüpft, weil das natürlich auch eine Erklärung ist. Es fällt aber auf, dass er zum Beispiel sehr viel über das Lamm Gottes spricht, was er auch in Johannes tut, ja? Oder das Wort. Ja? Also da gibt es bestimmte Formulierungen, die ganz typisch johanninisch sind.
Wer hat denn jetzt eigentlich beschlossen, dass diese ganzen Sachen zusammenkommen? Also wer hat sich denn gesagt, wir nehmen mal den Thessalonicher Brief mit rein und wir nehmen die Petrusbriefe mit rein, aber wir nehmen nicht das Thomas-Evangelium mit rein, wir nehmen aber die Offenbarung des Johannes mit rein?
Das ist eine spannende Frage. Und solange es keine sichtbar organisierte Gemeinde richtig gab in der Zeit der Verfolgung oder das im Untergrund immer mal im Untergrund war, war das auch eine schwierige Sache, das letztendlich einheitlich festzulegen. Deswegen haben wir tatsächlich erst nach dem Ende der Verfolgung 313 im 4. Jahrhundert die letztendlichen Bemühungen sozusagen hier einen Schluss zu ziehen. Das heißt nicht, dass sozusagen da erst die ersten Überlegungen gemacht worden sind. Mhm. Es ist davon auszugehen, dass die allermeisten Christen zu allen Zeiten die Briefe des Neuen Testamentes anerkannt haben und zum Beispiel gnostische Evangelien abgelehnt haben, aber es hat immer mal einen gegeben, der gesagt hat, ja, vielleicht ja doch oder so. Ja? Und diese Entscheidung sozusagen, nein, das Thomas-Evangelium zum Beispiel können wir nicht reinnehmen, weil es offensichtlich dem Alten Testament widerspricht und dem Neuen Testament an bestimmten Stellen und so weiter. Oder auch apokryphe Texte wie die Zusätze zu Daniel oder so. Mhm. Diese Entscheidungen sind dann erst im Laufe der Zeit entstanden. Ich glaube persönlich durch das Wirken des Heiligen Geistes, weil genauso wie im Alten Testament Ware von falschen Propheten dadurch unterschieden worden sind, dass man sie an dem Gesetz Gottes geprüft hat, so musste man das auch im Neuen Testament dann tun. Man musste Zeit haben, auch die Bibel gut kennenzulernen, die Schriften zu vergleichen und dann zu sehen, ob das wirklich dem entspricht, was bereits vorhanden gewesen ist.
Also ich würde mir jetzt vorstellen, da gab es irgendwie ein Gremium, da waren irgendwie gewählte Männer drin, die haben gesagt, wir nehmen die und die und die.
Ich glaube, soweit wir wissen, war das nicht so organisiert, dass man jetzt ein Gremium gemacht hat, sondern wir finden sozusagen immer wieder bei Kirchenvätern, die Listen machen, ja, und sagen, das sind die Bücher. Und diese Bücher stimmen fast immer überein. Dann fehlt vielleicht mal bei einem ein Buch und dann fehlt bei einem, ist noch das dazu. Ja? Und diese Listen gleichen sich quasi dann immer mehr an sozusagen. Das ist so eher der Prozess. Bei Athanasius haben wir dann zum ersten Mal im 4. Jahrhundert genau die Liste, wie wir sie heute auch in den Bibeln haben.
Interessant. Weil mir ist ja aufgefallen, du wirst es genauso wissen, dass in einigen Bibeln sie einfach mehr Bücher haben. Mhm. Buch Tobit, wie die alle heißen, Makkabäer genau. Und so die apokryphischen Bücher drin. Ich gehe mal davon aus, dein Bibel hat wahrscheinlich 66 Bücher,
meine auch. Bei den Apokryphen handelt es sich ja um Schriften, die zwischen dem Alten und Neuen Testament entstanden sind. Okay. Das sind griechische Bücher, die quasi als Zusätze zum Alten Testament gelten, die aber natürlich von dem Judentum nie als solche akzeptiert worden sind. Mhm. Und das war natürlich auch der Grund, warum dann in der Reformation zum Beispiel dann auch wieder darauf gepocht hat, nachdem die katholische Kirche diese Apokryphen ein bisschen für sich entdeckt hat, weil dort manche Dinge drin standen, die eher katholischer Theologie entsprachen, als biblischem Zeugnis. Und dann sie durchaus hofiert haben, diese Bücher, deswegen man sie auch heute noch in manchen Bibeln findet. Aber das sind Bücher, die vorgeben, quasi zur Welt des Alten Testaments gehören, aber gar nicht hebräisch geschrieben sind, auch nicht wirklich immer dem biblischen Zeugnis sonst entsprechen. Und die deswegen auch nie Teil des hebräischen Kanons gewesen sind.
Das heißt, diese Bücher, die waren von Anfang an gar nicht in der Bibel drin, also wie wir sie kennen, also in unseren Bibeln, sondern die wurden erst dann später mit reingelegt.
Sie existierten natürlich.
Genau.
Und sie waren bekannt. Und es gab dann natürlich aber Christen, die gedacht haben, okay, also gerade in einer Zeit, in der man vielleicht anfängt mit der Idee zu spielen, dass die Seele unsterblich ist und man findet hier ein griechisches Buch, das vielleicht schon 200 Jahre alt ist, das sehr fromm wirkt und da diese Idee vielleicht auch angedeutet wird, dann ist vielleicht die Versuchung groß, das auch als inspiriert zu sehen. Also das ist so eher die Idee dann.
Also es war zu Martin Luthers Zeiten, also als er im Kloster mal die Bibel gelesen hat, waren da keine Apokryphen drin.
Ach doch, sicherlich.
Sondern sie kam. Also, waren
na,
doch.
Na klar, weil.
Ich dachte, sie wurden hinterher reingelegt. Also nach der Reformation.
Nee, ich sprach jetzt von der Zeit mehr so in der frühen Christenheit.
Ah, okay.
Mhm. Als die Idee mit der unsterblichen Seele ist ja eine Idee, die kommt ja aus dem zweiten Jahrhundert oder so.
Okay. Weil die evangelischen, also die protestantischen Übersetzungen, die haben ja die alle raus, die Apokryphen, sind gar keine drin. Außer die ganz neue jetzt in
Luther. Ja, genau, machen wir jetzt wieder.
Genau. Hat nichts mit der Reformation zu tun, sondern eher mit Ideen, wer die will die drin haben, wer will sie nicht drin haben.
Die Reformatoren waren schon sehr dagegen dann und haben sich dann mehr oder weniger auch davon distanziert oder immer mehr davon distanziert.
Okay. Lass mich noch vielleicht ganz am Ende, ich möchte mit dir ganz kurz über die Übersetzung sprechen, wenn wir schon bei den Reformatoren sind. Für wie wichtig hältst du es, die Grundsprachen zu verstehen? Also, ich meine, ich weiß, du verstehst Hebräisch, du verstehst Griechisch, auch Akkadisch. Der gemeine Bibelleser kann das nicht. Ja. Wie wichtig glaubst du, ist das, dass wir das können, um die Bibel richtig zu verstehen?
Überhaupt gar nicht. Wenn man Gottes Wort verstehen will, was er mir sagt, ist es 0,0 wichtig. Wenn es wichtig wäre, hätte Gott jedem die Gabe gegeben, das zu verstehen. Weil Gottes Wort sich in Gedanken offenbart, die auch in einer Übersetzung nicht verloren gehen. Wenn man Freude haben will, einfach ein bisschen die Kultur besser kennenzulernen, dann ist es ein tolles Hobby. Es braucht auch in der Gemeinde ein paar wenige Leute, die das wirklich richtig gut können. Weil es immer mal auch schwierige Fragen gibt, wo man vielleicht auch Manuskripte miteinander vergleichen muss, wo man vielleicht auch mal in die Tiefe bohren muss. Wir brauchen als Adventgemeinde auch Gelehrte in der Frage. Aber das muss nicht jeder sein. Da reichen eine Handvoll. Und die sollten dann nicht nur Hebräisch können, die müssen dann auch andere semitische Sprachen können. Also da ist es mit 2 Jahren Theologiestudium oder 4 Jahren Theologiestudium auch nicht. Also das befähigt dann nicht sozusagen wirklich in der Tiefe philologisch solche Fragen zu lösen. Dann ist also mit anderen Worten, was ich damit sagen will, ist, die deutsche Übersetzung, die ich habe in meiner Bibel, ist in der Regel vertrauenswürdiger als eine eigene gemachte Übersetzung, wenn ich nur 2 Jahre Hebräisch gemacht habe. Wenn ich eine bessere Übersetzung machen will als die Schlacht oder die Elberfelder, dann sollte ich wirklich gut Hebräisch können, dann sollte ich auch Akkadisch können, dann sollte ich vielleicht Aramäisch können, vielleicht mal Arabisch gemacht haben, um sozusagen dann wirklich die Sprache so gut beherrschen zu können, dass ich wirklich drüber stehe. Ja, das wäre dann sozusagen.
Okay. Jetzt, wenn wir uns die deutschen Bibeln angucken, die wir haben, also ich weiß nicht, ich habe eine Schlachter 2000 Übersetzung. Welche liest du?
Auch.
Das auch? Ja. Okay, es gibt ja noch die Luther, die alte Luther, die neuere und die Elberfelder und wie auch immer. Wie unterscheiden sich die? Also, wenn ich mir jetzt eine aussuchen würde, nach welchen Maßstäben gehe ich davor?
Die Luther, bei allen Modernisierungen, hat natürlich immer den Anspruch, auch noch so den alten Duktus von Luther zu haben. Luther ist sehr kraftvoll, poetisch, manchmal ein bisschen auch interpretierend. Die Elberfelder ist grammatisch gesehen die genaueste. Das macht sie ein bisschen sperrig zu lesen. Meines Erachtens ist die Schlachter trifft da den besten Mittelpunkt sozusagen zwischen Texttreue und Verständlichkeit, weswegen ich sie auch gerne verwende zum Predigen für Bibelstunden. Dann gibt es natürlich Übertragung.
Wie unterscheidet sich das? Übersetzung, Übertragung?
Eine Übersetzung, da habe ich den Originaltext, das Hebräische, oder den Grundtext, das Hebräische, das Griechische und übersetze. Bei der Übertragung überlege ich mir, okay, wie kann ich das so formulieren, dass Menschen ohne Vorbildung vielleicht das leicht verständlich verstehen. Ja? Da werden dann Sätze paraphrasiert. Da werden Worte weggelassen, weil sie vielleicht als unwichtig empfunden werden, werden neue Worte hinzugefügt. Das hilft dann manchmal, um den generellen Gedanken ein bisschen klarer zu bekommen. Es ist für manche Zwecke auch nicht ungeeignet. Wenn ich jetzt aber wirklich so ins Detail studieren möchte, gerade in der Prophetie zum Beispiel, dann muss ich halt auch mir wirklich sicher sein, dass dieses Wort auch wirklich steht und dass das dann wirklich genau ist. Und dann ist es ungeeignet. Also die Hoffnung für alle zum Beispiel, so eine Übertragung oder die gute Nachricht Bibel.
Das heißt, die gucken, die haben bei ihrer, bei ihrer Textentwicklung nicht auf den alte griechischen Urtext zum Beispiel?
Vielleicht schon, aber...
Sondern eher auf Luther vielleicht oder auf...
Nee, doch, vielleicht auch schon, aber die Idee ist dann nicht sozusagen, das wiederzugeben, was dort steht, exakt, sondern eher so den allgemeinen Grundgedanken, so wie ihn der Übersetzer versteht.
Was wären so Beispiele für Übersetzungen? Zum Beispiel kannst du 2, 3 übersetzen, also wissen...
Ja, Schlachter, Luther, Elberfelder wären Übersetzungen.
Okay. Und Übertragung?
Einheitsübersetzung wäre auch eine Menge, Zürcher. Das sind alles Übersetzungen.
Und die Übertragung zum Beispiel, du sagst Hoffnung für alle.
Hoffnung für alle.
Gute Nachricht.
Gute Nachricht, wenn es ganz schlimm kommt, die Volksbibel. Das ist ein extremes Beispiel, aber das wäre auch eine Übertragung mit einer Intention sozusagen.
Okay, das wäre noch Übertragung dann. Okay. Vielleicht noch, wir sind ein bisschen über der Zeit, aber lass mich noch kurz diese Fragen loswerden und du musst noch eine Frage beantworten, die ich dir am Anfang gestellt habe. Wie sind diese Übersetzungen entstanden? Also welche Urquellen haben wir? Also wenn ich mich jetzt ranmache und eine eigene
Wenn du selbst übersetzen willst, ja.
Dann muss ich irgendwie einen Text haben.
Brauchst du die Biblia Hebraica, Stuttgartensia. Das ist sozusagen der wissenschaftliche Standard. Basiert eigentlich auf vor allem auf dem Codex Leningradensis, also aus einem mittelalterlichen Manuskript, aber hat eine wissenschaftliche Ausgabe hat immer quasi den kritischen Apparat. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Hier, wo man sozusagen dann nachvollziehen kann, ob es Manuskripte gibt oder andere Übersetzungen in alte Sprachen, die dann vielleicht abweichend sind. Und das Gleiche gibt es natürlich, wie vorhin schon gezeigt, auch für das Neue Testament. Und das sind sehr gut, also wirklich hohe Qualität und damit würde man übersetzen.
Mhm. Aber darauf basieren auch die
Einheitsübersetzungen. Also jede moderne Übersetzung, die du hast, basiert darauf. Mhm. Ich meine, Luther hatte natürlich noch nicht so eine kritische Ausgabe, ja, sondern hatte nur halt die Handschriften, die man halt dann so hatte. Aber die Unterschiede sind dann vielleicht auch wirklich marginal.
Ich glaube sogar Luther hatte eine griechische Rückübersetzung vom Lateinischen, das war irgendwie ganz kurios.
Ja, der früheste Text des Rezeptus von Erasmus, das so, dass ihm dann, er hatte 7, 8 Manuskripte gesammelt und für die Offenbarung, für ganz am Schluss, da fehlt ihm was und hat einfach so zurückübersetzt. War ja ein guter Gräzist, aber ja.
Okay, das ist auch noch möglich. Also man kann heute noch die Urquellen sich angucken.
Naja, also sagen wir mal so, also Urquellen, das ist nicht mehr das, was Mose geschrieben hat, wie wir gesehen haben, sondern das ist das, was sozusagen aufgrund einer Überlieferung, die ich für sehr glaubwürdig erachte, auf uns gekommen ist und wo Menschen sich die Mühe gemacht haben, alle verfügbaren Manuskripte zu vergleichen und festzustellen, okay, das ist der Text, der in allen vorhanden ist und wenn ein Wort irgendwo mal fehlt, ist es unten notiert und man kann sozusagen immer schauen, okay, in 900 Fällen von 1200 ist dieses Wort da und in 300 Fällen fehlt es hier oder weiß man kann es sozusagen ein bisschen dann auch abwägen.
Okay. Lass mich noch zwei Fragen zum Ende stellen. Die eine Frage, die habe ich dir ganz am Anfang gestellt, da war die Frage, welche Bibeln empfiehlst du? Also wenn ich jetzt als Bibelstudent rangehen will und sage, ich möchte jetzt die Prophetie lernen und ich möchte wirklich den Text, der soll zu mir sprechen, was würdest du einem Bibelstudenten empfehlen?
Ein spontaner Schlachter 2000.
Ja?
Ja, ist am leichtesten verständlich und an einigen Stellen, die für sag mal, die gegenwärtige Wahrheit sehr wichtig sind, Daniel 9 zum Beispiel, auch die beste Übersetzung.
Schlachter 2000,
okay. Aber wenn jemand die Elbe fährt, ist es ganz genau gut, also das ist gar nichts dagegen
einzugehen. Genau. Gibt es irgendeinen, den du überhaupt nicht empfehlen würdest?
Ich würde eher sogar empfehlen, im Zweifelsfall lieber 2 oder 3 Übersetzungen nebeneinander zu legen. Ja, es kommt immer wieder vor, dass auch ich meine, Übersetzer haben, es werden ja oft Bibeln auch quasi gemeinschaftlich übersetzt und gucken mehrere Leute drüber. Bei der King James war es ganz krass, da wurde jeder Vers von x Leuten angeschaut. Aber trotzdem hat natürlich auch jede Übersetzung so ihre gewisse Tendenzen. Ja, je nachdem auch, welche Kirche vielleicht dahinter steht oder welche Glaubensgemeinschaft, Glaubenstradition dahinter steht. Und das kann manchmal in Einzelfragen schon dazu führen, dass ein Vers, den man so oder so übersetzen könnte, weil die Grammatik nicht immer eindeutig ist vielleicht, dann so entschieden. Das berühmteste Beispiel ist Lukas 23. Ich sage dir heute, ja, du wirst mit mir im Paradies sein. Da übersetzen die allermeisten Bibeln halt falsch, weil ein bestimmtes theologisches Verständnis über den Zustand des Menschen halt dann in die falsche Richtung führt. Das kann man aber durch Bibelstudium und durch Vergleich mit anderen Textstellen wieder gerade rücken. Von daher ist es gut, sozusagen möglichst viele Übersetzungen vielleicht auch nebeneinander zu legen, wenn man wirklich eine Sache mal ganz genau studieren will, weil man dann sieht, okay, die und die und die und die übersetzen alle so und der übersetzt halt ein bisschen anders. Vielleicht liegt die Wahrheit schon mehr bei der Mehrheit, möglicherweise, was natürlich nicht immer sein muss.
Okay, also so studierst du wahrscheinlich auch, du guckst in mehrere Bibeln rein. Letzte Frage, wenn ich jetzt eine gute Bibel habe, also ich habe zum Beispiel eine Schlacht oder was auch, wie auch immer, The King James oder was würdest du vielleicht unseren Zuschauern raten, wie sie persönlich mit ihrer Bibel umgehen sollen?
Das Entscheidendste, glaube ich, ist, dass wir verstehen, dass bei allem, was man so über die Bibel lernen kann, dass es Gottes Wort ist. und dass Gott sehr praktisch ist. Das sieht man ja daran, dass Gott viele Dinge, die aufgeschrieben worden sind, gar nicht in die Bibel hat inkludieren lassen. Ja. Mhm. Gott kommt es darauf an, unser Herz zu erreichen. Ihm kam es nie darauf an, ein Kompendium an Wissen zu erreichen oder irgendwie eine durchgehende Geschichtsschreibung aller Nationen und Völker. Er möchte unser Herz erreichen und er hat die Geschichten auswählen lassen und die Gleichnisse und die Prophezeiungen, die am ehesten geeignet sind, die verschiedenen Persönlichkeiten, die wir sind, zu erreichen. Und Jesus hat uns vorgemacht, wie man mit dem Wort Gottes umgeht. Das heißt in Lukas 24, dass er bei Mose anfing und bei allen Propheten das ihnen zeigte, was ihn betraf. Bibellesen ist immer dann gewinnbringend, wenn es systematisch ist, wenn wir die ganze Bibel wenn die Bibel als Ganzes betrachten, also wenn eins das andere auslegen darf, und wenn wir immer Christus im Zentrum haben. Nicht aus rein technischem Interesse jetzt ein Thema studieren, sondern immer sehen, was hat das mit Jesus zu tun. Und wenn wir jeden Tag mit Gott gehen, jeden Tag in seinem Wort lesen, dann kann er zu uns sprechen. Und ich glaube, dieses Buch kann unglaublich viel in meinem, in deinem, in unserem Leben bewirken, wenn wir es in der richtigen Einstellung tun. Wenn wir bereit sind, uns unterrichten zu lassen. Wenn wir mit der Haltung eines Lernenden kommen.
Demütiger Haltung.
Ganz genau. Mhm.
Klasse. Vielen Dank, dass du deine Expertise hier mit uns teilst. Dass wir ein bisschen was lernen durften über die Entstehung und den Ursprung der Bibel. Sie ist ja so nicht vom Himmel gefallen, sondern über Jahrhunderte entstanden, bis dieses Buch so war, dass wir es heute haben. Aber dass wir trotzdem sagen können, es ist Gottes Wort. Er hat es uns so gegeben und es hat eine Bewandtnis für uns. Es dient uns, es hilft uns, es soll uns erziehen, es soll uns verändern. Ja. Das ist wichtig. Danke für deine Zeit und natürlich auch ein Dank an unsere Zuschauer, die wieder dabei waren. Und gleich die herzliche Einladung, beim nächsten Mal wieder dabei zu sein, wenn wir weitermachen in der Sendung Eisberg voraus. Gottes Segen euch.